Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen heute weiter, beziehungsweise schließen, sage ich mal, diesen relativ theoretischen Teil ab, der über die Strukturelemente ästhetischer Bildungsprozesse handelt. Und ich hatte ja letzte Woche begonnen, ihn zu versuchen, en Detail darzustellen, wie eigentlich sowas wie ästhetische oder ästhetische Erfahrungsbildung eigentlich abläuft. Ästhetisch, hier nochmal wieder der Hinweis, hier geht es um die Sinne und nicht im Speziellen um die Kunst, also um das Ästhetische. Auch wenn jetzt im Folgenden manchmal auch von Ästhetik die Rede ist, meint das jetzt hier immer auch die Ästhesis, also das Wahrnehmen und Verarbeiten von Sinnesdaten bis hin zu letztlich sowas wie ästhetische Bildung oder ästhetische Erfahrungsbildung. Und diese ästhetischen Bildungsprozesse haben im Prinzip eine Stufenfolge, die, um es mal ganz grob nochmal anzudeuten, was ich letzte Woche ausgeführt habe, anfängt eigentlich bei der sinnlichen Wahrnehmung, also dass die Sinne, dass Sinnesdaten im Prinzip transferiert werden von den Organen, die diese Daten aufnehmen bzw. weiterleiten, weiterverarbeiten an das Gehirn, an das Bewusstsein oder vom Gehirn zu sowas wie einem bewussten Wahrnehmungsakt dann umkonfiguriert werden. Wobei man immerzu sich vor Augen halten muss, das, was dort ankommt, das heißt ankommt, das, was wir dann speziell wahrnehmen als Ton, als Klang, als Farbe, als Taktiles, ist natürlich nicht genau dasselbe wie das, was außerhalb uns liegt, sondern wir haben natürlich einen spezifischen Wahrnehmungsapparat und das, was wir an Daten weiterleiten, hängt natürlich davon ab, wie dieser Wahrnehmungsapparat die ankommenden Informationen weiterverarbeitet über das Nervensystem hin zum Gehirn, um es mal so ein bisschen holzschnittartig darzustellen. Und das ist das, was wir dann als Bild von Welt konstruieren, ist natürlich jetzt nicht die Welt, wie sie wirklich ist, sondern die Welt, wie sie für uns wirklich ist. Das ist vielleicht ein entscheidender Unterschied. Das heißt also, ich hatte letztes Mal schon darauf hingewiesen, eine Fledermaus wird die Welt mit ganz anderen Augen, sag ich jetzt mal, wahrnehmen als wir, weil Fledermäuse ja auch diese Schallwellen und Echolotfunktionen ausüben können. Insofern natürlich ein ganz anderes Bild von Welt entsteht, obwohl es ja dieselbe Welt ist, aber aufgrund des Sinnesapparates und dieser Informationsverarbeitung entsteht immer ein anderes Bild. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass dieses Bild auch sehr komplex und different ist. Das heißt, dass jeder Einzelne natürlich ein spezifisches Weltbild hat, was sich nicht unbedingt in den anderen Weltbildern komplett überlappt. Ja, also natürlich sind wir in Kommunikation und nehmen entsprechend auch Gemeinsames wahr, aber trotzdem ist die Welt, wie sie sich uns präsentiert, natürlich eine andere, als wie sie sich einem Nachbarn präsentiert. Also das nochmal kurz zu diesem Stichwort. Es ist nicht so, dass man im Prinzip, dass jetzt die Sinnesdaten auf uns einströmen und eins zu eins ein Bild von Welt erzeugen. So ist es natürlich nicht, sondern es ist eben erheblich komplexer und da gibt es eben auch viele, sag ich mal, Störungen und Unterschiede, sodass wir, wenn wir über Welt kommunizieren, jeweils über etwas leicht Differentes kommunizieren. Also ursprünglich in der aristotelischen Theorie war es sogar so, dass man glaubte, dass beim Sehakt man eine Oberfläche der Gegenstände ablöst und sich quasi einverleibt, so wie eine Art Zwiebelschalenmodell. Da glaubt man wirklich, die Gegenstände haben so eine Oberfläche und die kann man ablösen und sich dann sozusagen einverleiben, sodass wir sozusagen diese Häutchen sozusagen dann in unserem Kopf repräsentieren. Also das war so eine ganz archaische Vorstellung, aus der aristotelischen Physik noch kommt. Und heutzutage hat man es eben abgelöst durch die Lichtwellen zum Beispiel, die auf Gegenstände treffen, dann auf unsere Netzhaut treffen, vom Sehnerv weitergeleitet werden. Aber trotzdem ist es natürlich nicht das genaue Gegenüber, was bei uns ankommt, sondern eben etwas, was weiterverarbeitet worden ist. Ja, also das wäre im Prinzip diese erste Stufe der Wahrnehmung, worüber ich letzte Woche einiges erzählt hatte. Die zweite Stufe der ästhetischen Bildung wäre dann die ästhetische Wahrnehmung. Das war das, was ich charakterisiert hatte, mit die Welt mit zusammengekniffenen Augen wahrzunehmen. Das heißt, dass ich jetzt nicht nur Einzelinformationen weiterverarbeite, sondern letztlich komplexe Informationen über einen bestimmten Gegenstand, ästhetische Muster, wie ich das ausgedrückt hatte. Dazu gehört dann auch sowas wie Figur-Grund-Wahrnehmung, also Unterschiede zwischen auch einer bestimmten Figur auf einem bestimmten Hintergrund, was auch nicht zwangsläufig sofort da ist, sondern was auch entsprechend gelernt wird. Also dass jetzt eben der Berg vor dem Himmel ist und nicht auf einer Ebene, das ist etwas, was mit Erfahrung auch zusammenhängt, mit Erfahrungslernen, wo man ganz, ganz bestimmte Muster eben im Prinzip gespeichert hat. Und dass man natürlich auch diese Wahrnehmungslücken, ich hatte letztes Mal auf den blinden Fleck verwiesen, dass Wahrnehmungslücken, die ganz objektiv existieren, das wäre die Stelle zum Beispiel, wo der Sehnerv auf der Netzhaut andockt, dass dort kein Licht wahrgenommen werden kann, dass diese dunkle Stelle, dass die aber niemals gesehen wird, sondern das Bewusstsein eben das durchrechnet, sag ich mal, mit dieser Computersprache gesprochen und eben ein komplexes Bild erzeugt. Ja, also das sind im Prinzip alles so etwas wie ästhetische Muster, also komplexe Muster, die sich eben von den Einzelinformationen eben unterscheiden. Und das ist dann wiederum das die Grundlage für eine weitere Stufe, über die ich heute sprechen möchte. Und heute wäre dann die, sag ich mal, der Gipfel dieses Erfahrungsprozesses, nämlich die ästhetische Erfahrung. Und das jetzt auch im Hinterkopf, dass ästhetische Bildung etwas mit Lernen zu tun hat, mit einer Veränderung. Und das, was die Veränderung ausmacht, drückt sich letztlich in einer Erfahrung aus. Erfahrung heißt, das ist auch der übliche Begriff, dass etwas, was bisher vertraut war, durch etwas Neues, was damit verbunden ist, eben als etwas eben Erweitertes angesehen wird. Die Dinge sind da nicht mehr so, wie sie waren, sondern durch die Erfahrung werden sie eben qualitativ verbessert oder werden sie mehr. Das ist die ästhetische Erfahrung. Man könnte auch sagen, es ist sozusagen ein Überblick über all das, was vorher so angestoßen wird durch Sinnesdaten, durch Musterbildungsprozesse hin zu einem Erfahrungsprozess, der über auch immer dieses reflexive Element hat, also wie der Wanderer hier im Gebirge, der über die Gipfel schaut und sich darüber klar wird, was alles unter ihm liegt, was er alles vielleicht schon auf sich genommen hat, um dorthin zu kommen und die Dinge dann aus einer anderen, neuartigen Perspektive wahrnimmt. Und hier der Wanderer im Gebirge, das ist natürlich eine Erfahrung des Erhabenen, ganz, ganz im Speziellen, also dass er sich plötzlich darüber bewusst wird, dass doch der Mensch ganz schön klein ist und die Welt ganz schön groß und er nur ein winziges Detail im Getriebe ist, das wird er sich sozusagen bewusst und das ist eben dieses Bewusstwerden, auf dieses Bild hier angespielt, von Caspar David Friedrich, kennen Sie ja wahrscheinlich alle, dieses Bild dokumentiert eben einen Erfahrungsprozess, ja, der nicht nur auf der spezifischen sinnlichen Wahrnehmung beruht, dass jemand halt bestimmte Lichtinformationen verarbeitet oder dass er bestimmte Temperaturen verarbeitet oder bestimmte Klänge, also was weiß ich, die Weite, der Wind im Gebirge, also Muster dann entsprechend wahrnimmt dann später, sondern also Muster wäre halt auch hier Nebel und Gebirgskonstellation bis hin dann zu einer Erfahrung, die über all das eben auch reflektiert, was er erlebt hat, was er weiß von den Dingen und was sich jetzt ihm da neuartig präsentiert. Und das ist dann etwas, was mit Erfahrung gemeint ist. Also Erfahrung ist immer etwas, was mit reflexiven Elementen verbunden wird. Das so jetzt erstmal als erste Einleitung dazu. Von ästhetischer Erfahrung kann man sprechen, wenn der komplexe Prozess ästhetischer Wahrnehmung basierend auf den sinnlichen Wahrnehmungen in den Kontext der Entwicklungsgeschichte eines Individuums integriert wird. Das ist jetzt hier wichtig. Also wir haben diese Stufenfolge, so idealtypisch gesprochen, und haben dann wiederum einen Moment der Reflexion. Das heißt, das, was ich jetzt entsprechend verarbeitet habe, binde ich ein in den Kontext der eigenen Entwicklungsgeschichte, das heißt der eigenen Erfahrungsgeschichte, die zurückliegt. Das ist eben wichtig. Und ich kontrastiere nicht nur das Neue mit dem bereits Gewussten und Erlebten oder Erfahrenen, sondern integriere das in den Zusammenhang. Man kann jetzt auch von 6 unterschiedlichen Charakteristika der ästhetischen Erfahrung sprechen, um es jetzt ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ich werde jetzt im Einzelnen auch noch vorstellen. Kurz der Überblick. Erstens Erfahrung, damit ist immer jetzt auch ästhetische bzw. also ästhetische Erfahrung, um es nochmal wieder in Klammern zu sprechen, gemeint. Diese Erfahrung hat eine Breite, sie ist breit in der Fläche angelegt, sie hat zweitens eine Tiefe, drittens sie hat einen Zeitverlauf, eine Zeitgestalt, sie hat eine Verlaufsgestalt, Erfahrung ist ein dynamisches Muster und sechstens, ästhetische Erfahrung lässt sich nicht trennscharf von der intellektuellen Erfahrung trennen. Und jetzt auf diese einzelnen Punkte gehe ich jetzt noch näher ein. Was heißt das? Erfahrung hat Breite. Ja? Erfahrung ist nur als solche erlebbar, wenn sie vor einem Hintergrund entsteht und sich vor diesem abhebt. Der Hintergrund ist eben, dass das Phänomen, was jetzt eine Erfahrung bewirkt, dass dieses Phänomen eingebunden ist in einen ganz spezifischen Kontext, den ich jetzt habe, beziehungsweise die Gegenstände haben. Also ich muss diesen Gegenstand auch einbinden in einen Gesamtzusammenhang, in einen Hintergrund. Also ich selbst habe meinen Hintergrund, der eben gesellschaftlich und individualgeschichtlich determiniert ist. Und gleichzeitig haben auch die Gegenstände, die ich jetzt erfahre, auch einen Hintergrund. Also hier dieser Hörsaal hat natürlich den Background, dass es ein Teil der Universität Kassel ist, aber vielleicht auch ein Teil der Universitäten in Hessen oder der Teil der Universitäten in ganz Deutschland, beziehungsweise sogar weltweite Bildungsprozesse damit verbunden ist. Insofern hat jetzt die heutige Studierendenbewegung, die jetzt seit in den letzten Wochen auch die Medien dort beeinflusste, hat auch den Hintergrund natürlich vor dieser ganzen gesamten Geschichte. Und das, was jetzt in Österreich angefangen hat, da hat es nämlich begonnen, hat jetzt dann Ausstrahlung gehabt nach Kassel zum Beispiel. Also das wäre so ein Background, von dem sich eine Erfahrung eben abheben muss. Und wenn dieser Background eben nicht da ist, dann kann man diese Erfahrung auch nicht machen. Das ist auch mit Breite gemeint. Mein eigener Hintergrund, aber auch der Hintergrund des Phänomens, was ich jetzt erfahre. Dieser Hintergrund ist als ein breit gefächertes Netz von Beziehungen zu Gegenständen und Handlungen zu verstehen, mit der sich eine Person durch Integration oder Abgrenzung verbindet. Das heißt also, diese Beziehungen, dieser Hintergrund besteht aus Beziehungen von Objekten, Gegenständen, also der Hörsaal, die Mensa oder was Sie noch wollen, Seminarräume, aber eben auch Personen, Professoren, Studierende, Hausmeister und so weiter, aber eben auch Handlungen, die diese Konstellation eben prägen. Ja? Das ist, die Handlungen sind natürlich auch etwas, was diesen Hintergrund eben ausmacht. All das ist mit Background gemeint, mit Hintergrund gemeint. Die Erfahrung wird dann in bereits vorhandene Bewusstseins- und Erkenntnismuster eingebunden, wobei diese entweder bestätigt oder durch den neuen Erfahrungshorizont kontrastiert bzw. modifiziert werden. Ja, genau, das ist jetzt auch wichtig. Also ich muss das, was ich jetzt hier erlebe, muss wirklich, diese Verbindung muss irgendwie hergestellt werden können und ich muss es eben als etwas Übliches und Geläufiges erkennen. Also wenn jetzt ich heute eine Vorlesung halte, ist das relativ normal und nicht außergewöhnlich. Wenn jetzt aber hier plötzlich jemand anderes stehen würde und zu einer Hörsaalbesetzung aufrufen würde, dann wäre es eben eine besondere Erfahrung, die ich natürlich dann auch nur als besonders wahrnehme, weil es eben etwas Außergewöhnliches ist. Insofern kann ich es entweder integrieren oder das, was ich erlebt habe, eben modifizieren. Ja, man kann einen Hörsaal eben auch für verschiedene Dinge benutzen, man kann verschiedene Dinge kundtun und auch eben was Außergewöhnliches. In diesem Integrationsvorgang sind beide Denkformen, auf die ich schon mal hingewiesen hatte, also die rational-kognitiven Denkformen und die ästhetischen Denkformen beteiligt. Also wenn ich halt dieses neuartige Erfahrene in das Alte integriere. Und das ist alles eben mit dieser Breite gemeint, die ein Erfahrungsprozess eben hat. Zweitens, Erfahrung hat auch eine Tiefe. Erfahrung ist nicht nur auf den Moment spontaner und momentaner Aufmerksamkeit gerichtet, sondern bezieht den gesamten Bereich menschlicher Erlebnisse und Handlungsformen mit ein. Also ist nicht nur eine spontane, momentane Aufmerksamkeit für eine bestimmte Geschichte, sondern bezieht eben auch sowas wie Historie mit ein. Also bezieht sich letztlich auf den Gesamtbereich menschlicher Erlebnisse und Handlungsformen auch in ihrer historischen Geschichtsentwicklung. Ja, also Universitäten gibt es eben auch schon länger, Vorlesungen gibt es schon länger, seitdem es Universitäten gibt. Und diese Geschichte, diese Tiefe dieses Erlebnisses, das schwingt dann auch mit. Ja, nicht immer bewusst, aber es ist etwas, was immer mit dieser Erfahrung halt verbunden ist. Also das ist Tiefe gemeint. Damit ist auch verbunden Emotionalität, Sinnlichkeit und Ästhetik, also auch die Form, also damit ist wieder fast das Künstlerische gemeint hier, durchdringen die Erfahrung ebenso wie bewusste Denkprozesse. Also das ist jetzt auch damit gemeint. Mit Ästhetik ist zum Beispiel jetzt wieder ein Universitätsbeispiel, damit darauf zurückzukommen, auch gemeint jetzt was ich höre, sei Architektur, aber auch die Ästhetik von Personenkonstellationen in einem Hörsaal, dass sie hier da oben sitzen und ich hier unten stehe, könnte das vielleicht auch in anderen räumlichen Formen vielleicht durchbrechen. Auf jeden Fall, dieses ist auf jeden Fall auch, durchdringt eben diesen Erfahrungsprozess, auch in seiner, also das ist damit, das ist mit Tiefe gemeint. Auch wenn Erfahrungen allgemein kommunikabel sind, also man kann sich über diese Erfahrungen austauschen, so sind sie dennoch einzigartig wie die Entwicklungs- und Erfahrungsgeschichte des Individuums, das diese Erfahrung macht. Das ist also auch mit Tiefe gemeint. Ich kann mich zwar darüber austauschen, aber die Erfahrungstiefe, die kann letztlich nur ich selber rekapitulieren, weil ich nur diese Komplexität an Erfahrungen in dieser Konstellation, die ich in mir trage, eben erfahren kann. Und ich kann mich zwar darüber austauschen und kann auch manches teilen, aber vieles bleibt eben doch letztlich tief in mir drin begründet. Okay, das ist also alles mit Tiefe gemeint. Dann drittens, die Erfahrung hat eine Zeitgestalt. Erfahrung ist in die Kontexte der persönlichen Entwicklungsgeschichte eingebunden und bezieht sich insofern auf Vergangenes, das als immanentes Muster auf die gegenwärtige Erfahrung trifft und diese strukturiert. Also das hat schon was wieder auch was mit Tiefe zu tun, meint aber jetzt in diesem speziellen Fall eben die persönliche Entwicklungsgeschichte und das Vergangene. Und dies ergibt sozusagen ein Muster und auf diesem Muster wird das Neuartige, trifft das Neuartige auf und strukturiert dieses Muster um. Muster werden dadurch eben bestätigt oder verändert, wobei auch das Zukünftige dann beeinflusst wird, weil was ich danach erlebe, wird auch in einem anderen Licht betrachtet werden, als das, wenn es sich verändert hat, das Muster, mit dem ich etwas wahrnehme, als eben vorher. Also wenn ich mal eine neue Erfahrung gemacht habe, ist alles, was ich in Zukunft erlebe, auch anders, als wenn ich es vielleicht noch einen Tag früher erlebt hätte und ohne dieses Erlebnis. Viertens, Erfahrung hat eine Verlaufsgestalt. Erfahrung ist ein Prozess, der in der Zeit stattfindet. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, hatte ich gerade auch schon angedeutet. Der Prozess führt zwar auch zu Ergebnissen im Sinne von Erfahrungsmustern, diese sind jedoch niemals endgültig festgelegt, sondern können eben, wie bereits auch ausgeführt, durch weitere Erfahrungsprozesse verändert werden. Also, dass ich jetzt einmal etwas auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehme, das ist zwar so, aber es ist einem stetigen Wandel unterworfen. Das heißt, wie ich die Welt sehe, ändert sich ja auch permanent. Also ein Werden ist in diesem Erfahrungsprozess immer auch mit drin. Und deswegen nimmt natürlich ein 5-jähriges Kind die Welt anders wahr als ein 10-jähriges, ein 10-jähriges anders als ein 18-jähriger junger Erwachsener, als ein 40-jähriger, als ein 60-jähriger, als ein 80-jähriger. Also das geht läuft permanent weiter und dieses ist eben auch mit dieser Verlaufsgestalt von Erfahrung gemeint. Fünftens, Erfahrung ist ein dynamisches Muster. Erfahrung verdichtet sich zu einem Muster, in dem Erkenntnis, Sinnlichkeit und Emotionalität zusammenwirken. Ja, und das ist dann auch, und dynamisch meint hier, dass das Muster kontinuierlich weiterentwickelt wird und werden kann und die Muster und die musterbildenden Komponenten jeweils in unterschiedlicher Gewichtung eben auftauchen. Das heißt, Emotionales, Sinnliches und so weiter, Reflexives trifft zwar aufeinander, aber kann je nach Erlebnischarakter, je nach Phänomen natürlich sich auch entsprechend anders aufstellen, dass das Gefühl eine größere Rolle spielt als das, was ich vielleicht an Sinnlichem wahrnehmen kann. Das kann durchaus in ihrer Gewichtung eben unterschiedlich auftreten. Insofern ist es eben auch dynamisch. Es ist nicht immer gleich auf einer Ebene, das, was ich jetzt erlebe und erfahre. Das heißt auch vielleicht im Hinblick auch auf Schule und Unterricht, das, was ich jetzt, wie ich etwas vermittle, ein Phänomen zum Beispiel, an dem ich möchte, dass man an diesem Phänomen eine Erfahrung macht, muss ich auch auf möglichst viele unterschiedliche Art und Weisen eben darbieten, da eben dieses Erkenntnismuster, was bei Kindern vorliegt, eben dynamisch ist und auch ein Wechsel der Präsentationsform, der Arbeitsform sich schon dadurch anbietet, weil man eben auf diese unterschiedliche Dynamik eben eingehen muss. Sechstens, und das ist ziemlich wichtig, ästhetische Erfahrung lässt sich nicht scharf von der intellektuellen Erfahrung, die es auch noch gibt. Intellektuelle Erfahrung wäre, wenn ich eben aufgrund von Denkprozessen, logischen Prozessen, mir plötzlich ein bestimmter mathematischer Beweis einleuchtet und ich diesen Beweis vollziehen kann. Ist das eine intellektuelle Erfahrung, die nur aufgrund von Denken eben sich vollzieht und nicht auf irgendwelchen sinnlich-ästhetischen Hintergründen, sondern alleine auch vom Denken ausgehend. Aber diese ästhetische Erfahrung lässt sich eben nicht scharf, so hier diese Hypothese, von der intellektuellen trennen. Erfahrung ist vor allem ästhetisch geprägt. Also das heißt, es ist ästhetisch-ästhetisch geprägt. Also vieles, was wir gerade angesprochen haben, spielt eben eine Rolle. Sie verbindet analysierendes Wahrnehmen und Denken mit der Wahrnehmung und Verarbeitung von als Muster erlebten Momente der äußeren Wirklichkeit. Ja, also das, worüber ich reflektiere, was ich analysiere, hat immer einen Hintergrund in seiner erlebten Form, also ästhetisch-ästhetisch erlebten Form. Das hatte ich ja gerade versucht, alles darzustellen. Selbst in der Mathematik, in der Geometrie zum Beispiel, rekurriert das, was ich jetzt auch intellektuell weiterdenke, im Prinzip schon auf elementaren Grunderfahrungen des Raumes und der Zeit zum Beispiel. Ästhetische Erfahrung besteht also aus einer Verknüpfung von gerichteter und ungerichteter Aufmerksamkeit mit kognitiv-rationalem und ästhetischem Denken. Also gerichtet und ungerichtet heißt, zum einen ist meine Aufmerksamkeit natürlich fokussiert auf bestimmte Momente, die ich jetzt gerade im Blick habe. Also ich höre jetzt hier zu, ich sehe mir das jetzt an. Aber gleichzeitig gibt es auch diese ungerichtete Aufmerksamkeit, die auch Nebensächliches registriert. Und wenn das Nebensächliche plötzlich aus irgendwelchen Gründen besonders wird, kontrastreich wird, dann halte ich ja plötzlich inne und richte dann meine Aufmerksamkeit auf dieses Besondere daran. Und dann ist natürlich eben das Kognitiv-Rationale, wird da natürlich auch angesprochen, weil ich über das Besondere natürlich dann reflektiere und es in die Erfahrungsgeschichte eben einbaue, integriere. Und insofern lässt sich eben ästhetisches und intellektuelle Erfahrung lässt sich nicht voneinander trennen und hängen eben zusammen. Ja, das jetzt zu diesem Bereich, diese drei Prozesse, sinnliche Wahrnehmung, ästhetische Wahrnehmung und ästhetische Erfahrung. All das habe ich jetzt versucht, relativ breit zu beschreiben und also en Detail zu beschreiben. Wichtig ist nur, dass man sich so die Grundzüge eigentlich klar macht, dass es eben immer auf Sinneserfahrung beruht, also Sinnesdaten, die aber immer auch in komplexen Zusammenhängen wahrgenommen werden müssen, diesen ästhetischen Mustern, also die ästhetische Wahrnehmung und am Schluss eben, dass es das Ganze auf Erfahrung hinläuft und diese Erfahrung auch eben etwas mit Denken zu tun hat. Das wären eigentlich jetzt so die wesentlichen Elemente dessen, was ich Ihnen gerade versucht habe darzulegen. Also Sie merken schon, es ist ein recht komplexer Prozess. Man könnte über jeden einzelnen Teilbereich nochmal eine Stunde sprechen, was ich Ihnen natürlich jetzt hier ersparen möchte. So, und jetzt noch ein paar Bemerkungen über die Verlaufsstruktur der ästhetischen Erfahrung, wie das eigentlich entwicklungsgeschichtlich beziehungsweise auch im Rahmen der Erfahrung eben abläuft. Wie überhaupt es zu diesem Prozess der ästhetischen Erfahrungsbildung überhaupt kommt. Hier haben Sie so die drei Kinder von von Runge, ein romantischer Maler, könnte man sagen, der sich auch eben mit diesen unterschiedlichen auch Zeitaltern des Lebens beschäftigt hat und diesem berühmten Bild von den Hülsenbeckschen Kindern, wo auch unterschiedliche Kinder in verschiedenen Altersstufen auch natürlich sehr unterschiedliche Erlebnisse haben, die auch wiederum etwas mit Wahrnehmen und Aufmerksamkeit und Denken und Verantwortung zu tun haben. Ja, gerichtete, nach vorne gerichtete Aufmerksamkeit, aber auch eben das momentane Wahrnehmen, aber auch so etwas wie soziale Verantwortung und Miteinander hier auch eben eine Rolle spielt bei diesen drei Kindern. Wie vollzieht sich ästhetische Erfahrung? Ästhetische Erfahrung entwickelt sich, wie bereits ausgeführt, auf der Basis von Sinneseindrücken und ganz bestimmten Voraussetzungen, die jetzt eben wichtig werden. Das Individuum muss einen Moment der äußeren Wirklichkeit, und das kann eine Handlung sein, eine Person, ein Gegenstand, als unerwartet und widerständig erfahren. Also unerwartet ist es neu und widerständig ist es etwas, was meiner üblichen Sehgewohnheit eben entgegensteht, was ich eben skeptisch oder sogar mit Abscheu betrachte. Dabei werden auch die geläufigen Erfahrungen durchkreuzt, sodass es zu einer Korrektur bisheriger Annahmen über die Wirklichkeit kommen kann oder kommen muss. Strukturelle Negativität von Erfahrung bedeutet hier, etwas wird anders erfahren, als es bisher angenommen wurde. Das heißt also, Erfahrung ist immer strukturell negativ, weil eben negativ insofern, weil das bisherige eben plötzlich in einem anderen Lichte erscheint. Sinnesdrücke werden als Signal gewertet, innezuhalten. Das heißt, ich bin irritiert und schaue erstmal auf das, was ich eigentlich weiß von den Dingen. Bewusste oder unbewusste Reflexion und Verarbeitung des Neuen setzt an dieser Stelle dann ein. Die Wahrnehmung von irritierenden Phänomenen im Sinne von Staunen, Überraschung oder Vorfreude werden ausgelöst. Also das, was mich irritiert an diesem besonderen Phänomen, das kann ein Staunen auslösen, was vielleicht bei Kindern noch besonders dominiert, dass Kinder staunen. Ich kann aber auch sehr überrascht sein, auch positiv wie negativ. Ich kann auch sowas wie Angst empfinden. Ja, das ist ja vor zur Ruhe, steht jetzt hier nicht. Also etwas, wovor ich zurückschrecke, wovon ich jetzt davonlaufe. Aber auch eben Vorfreude, dass dieses Signal mich jetzt plötzlich inspiriert und ich jetzt eigentlich möchte, dahin gehen möchte, es mir näher anschauen möchte und ich weiß, es könnte etwas Schönes sein, das ist auch damit gemeint. Das heißt, auch die Kategorie des Genießens ist signifikant für eine ästhetische Erfahrung. Also wenn ich mich freue auf etwas, wenn ich positiv überrascht bin, genieße ich natürlich auch das Besondere. Also was weiß ich, eine warme Badewanne, ein schöner Tag am Meer, das ist natürlich auch hochkomplexe ästhetische Eindrücke, aber auch vielleicht eine verschneite Winterlandschaft in einer trockenen Kälte, kurz vor Weihnachtsfest, das ist natürlich auch etwas, was Vorfreude auslöst, also nicht durch den Schneestapfe am Heiligen Abend, dann die Kirchenglocken läuten, dann freue ich mich sehr und ich genieße natürlich all diese komplexen Eindrücke. Ja? Also ist natürlich jetzt idealtypisch gesprochen, weil die meisten Heiligen Abend sind hierzulande ja eher so feucht, warm, verregnet. Ne? Aber gut, wenn es dann aber plötzlich anders ist, dann genieße ich natürlich diese ganz besondere Stimmung und Atmosphäre, die aus unterschiedlichen Sinneseindrücken eben gespeist wird. Und das hat zur Folge natürlich auch lustvolle und spielerische Interaktion mit dem Gegenstand. Also ich lasse mich wirklich drauf ein und das Ganze ist auch mit Lust verbunden. Und eine zufriedenstellende Vergegenwärtigung der abgeschlossenen Erfahrung im Sinne eines Erkenntnisgewinns setzt dann eben ein. Also wenn ich das halt gemacht habe dann, und ich genossen habe, dann bin ich mir dessen auch bewusst und es ist sowas wie ein Erkenntnisgewinn, der dann eingesetzt hat. Die Verarbeitung der ästhetisch wahrgenommenen äußeren Wirklichkeit erfolgt dann, und das ist wichtig, auch mittels verbaler oder nonverbaler Formen. Also Verarbeitung dessen, was ich erlebt habe, was ich ästhetisch erlebt habe, muss auch sich vollziehen. Das heißt, es reicht nicht aus, also das Nachdenken, das Reflektieren muss eine Form auch kriegen. Das heißt, ich muss auch irgendwie sprachlich oder eben auch nicht sprachlich über diese gemachte Erfahrung eben reflektieren. Das kann ich natürlich, indem ich mich mit jemandem darüber unterhalte, indem ich es aufschreibe, aber auch zum Beispiel, indem ich ein Bild dazu male, ja, sag ich mal. Oder dass ich jetzt das Ganze in Musik kleide, in bestimmte Formen, in eine Form bringen, mit der ich das eben zum Ausdruck bringen kann oder auch eine bestimmte Bewegung überführe. Das Ganze muss ich irgendwie ausdrücken, muss Spuren hinterlassen und das ist ein aktiver Prozess und nur dann kann ich es auch tatsächlich verarbeiten. Und es handelt sich dabei allerdings um einen, wie angedeutet, symbolischen Verarbeitungsprozess. Das heißt, wenn ich über die Erfahrung reflektiere und es in eine sprachliche Form bringe, übersetze ich ja die gemachte Erfahrung oder das Erlebte, übersetze ich ja in Zeichen, also in einen Text, in eine Sprache, die ich jemandem mitteile. Und der kann es natürlich auch nur entsprechend einsortieren, wenn er diese Zeichensysteme auch wieder übersetzt in eigene Erfahrungen, ja, die er mal gemacht hat. Und wie gesagt, ich habe eine symbolische Ebene, die mir hilft, das zu verstehen. Gleichzeitig findet natürlich auch hier etwas statt, dass durch die neue symbolische Form natürlich auch das Erlebte auf eine andere Ebene gehoben wird. Sie ist natürlich auch ein bisschen von dem entfernt, vom Erfahrungszusammenhang. Also wenn ich es in Sprache ausdrücke, ist es natürlich nicht dasselbe, sondern eben eine symbolische Form, die eben durchaus auch Vor- und Nachteile hat. Ja, wenn ich das Ganze, die Erfahrung in einem Bild ausdrücke, ist es natürlich von anderer Art. Ja, ein Bild ist natürlich ein anderes sprachliches System, als ein anderes Zeichensystem als eben Sprache. Da wollte ich jetzt kurz noch drauf eingehen, denn Sprache ist diskursiv angelegt. Sprachliche Symbole sind diskursive Symbole, das heißt, sie haben eine Abfolge. Eins folgt aufs andere und ich kann das Ganze nur verstehen, wenn ich die ganze Sache in seiner Abfolge überhaupt erst sehe. Also ein Satz macht nur Sinn, wenn ich den ganzen Satz vor Augen habe, beziehungsweise auch die Abfolge der einzelnen sprachlichen Inhalte, also Buchstaben, Wörter, einen bestimmten Syntax zusammen ergeben dann einen bestimmten Sinn. Es sind also diskursiv, eins baut aufs andere auf. Wenn ich jetzt nur das dritte Wort eines Satzes höre, dann und die ersten beiden Wörter mir fehlen, verstehe ich den Satz nicht. Ja? Oder wenn ich ein bestimmtes Element des Satzes nicht habe, also ein Verb mir fehlt, dann verstehe ich den Satz nicht. Das ist also mit Diskursivität gemeint. Dagegen sind visuelle Symbole präsentativ, das heißt, sie haben eine Totalität, in der sie das zum Ausdruck gebrachte vorstellen. Also in einem Bild ist alles zugleich da und präsent. Und kann im Ganzen, aber auch als Einzelnes Bedeutung entfalten. Ja, das einzelne Wort vielleicht noch, aber der einzelne Buchstabe, der wird gar keinen Sinn mehr erfüllen. Oder auch bestimmte Wörter wie und werden auch relativ wenig Sinn erzeugen. Und deswegen sind eben die Formen, in der ich etwas ausdrücke, was ich erlebt habe, eben schon wichtig. Also hier nochmal kurz, also diskursive Symbolik. Sie kennen vielleicht alle dieses berühmte Bild von Magritte. Ceci, pas une pipe, das ist keine Pfeife. Wer hat das Bild schon mal gesehen von Ihnen? Kennen einige, ne? Genau, also da steht drunter, dies ist keine Pfeife. Und das ist insofern natürlich richtig, weil das, was Sie dort sehen, gar keine Pfeife ist, sondern ein Bild von einer Pfeife. Insofern ist eine richtige Pfeife natürlich das Authentische. Und das, was Sie sehen, ist ein Bild von einer Pfeife, aber gleichzeitig haben Sie darunter auch noch eine Unterschrift, einen diskursiven Text, der auch nochmal auf etwas hinweist, dass es nämlich eigentlich um eine Pfeife geht, aber gar keine Pfeife ist. Ja, und trotzdem haben diese unterschiedlichen Symbole unterschiedlichen Aussagewert. Das heißt, der Text, dies ist keine Pfeife, für sich genommen, macht nur Sinn in einer bestimmten Abfolge. Trotzdem taucht natürlich Pfeife auf, aber Sie wissen jetzt gar nicht, welche Pfeife gemeint ist. Dagegen ist jetzt das Bild von der Pfeife, kann man natürlich schon auf eine Pfeife beziehen. Trotzdem ist es natürlich, bleibt es natürlich letztlich ein Symbol für etwas, was irgendwo in der äußeren Welt existiert, nämlich eine bestimmte Tabakspfeife oder alle Tabakspfeifen. Ja? Also, und der Text unterscheidet sich natürlich dadurch vom Bild, dass Ihr Text natürlich Ceci, c'est une pas une pipe, dass Sie die natürlich in seiner Abfolge an semantischen Bedeutung eben sich vorlesen müssen und die Bedeutung eben nachskizzieren müssen und dann wiederum das Ganze auf etwas beziehen. Also das ist hier der Unterschied zwischen Diskursivität und Präsentativität, beziehungsweise hier erstmal der Verweis auf das Diskursive, was eben eine bestimmte Abfolge von sprachlichen Zeichen eben meint. Also Sprache weist eine diskursive Symbolik auf, da sie Ideen nacheinander aus in sich unabhängigen Bedeutungsträgern entwickelt. Ja, also die einzelnen sprachlichen Symbole haben unterschiedliche Bedeutungen, die in dieser bestimmten Abfolge eben eine ganz bestimmte Bedeutung ergeben. Und diese Eigenschaft nennt man eben Diskursivität. Es können nur solche Gedanken zur Sprache gebracht werden, die sich dieser besonderen Ordnung eben fügen. Ja, sie können halt nur etwas mit Sprache ausdrücken, was sich dieser Ordnung der Diskursivität eben beugt. Jede Idee, die sich zu dieser Projektion nicht eignet, ist unaussprechbar und mit Hilfe von Worten nicht mitteilbar. Also zum Beispiel, nehmen Sie mal einen Personalausweis, da steht zwar jetzt Ihr Name und Ihr Alter und Ihr Geburtsort und die Straße, wo Sie wohnen, ist dort aufgeschrieben als diskursiver Text. Allerdings wird in kaum einem Pass eine Beschreibung Ihrer Person zu sehen sein. Das heißt also, Ihr Antlitz wird immer als Foto in diesem Pass drin sein. Ja, man könnte jetzt nicht den Text sozusagen, also das Foto austauschen durch einen Text, durch eine Personenbeschreibung, weil die offenbar diese Personenbeschreibung oder Ihr Antlitz sich dieser Diskursivität eben entzieht, weil man, wenn man ein Gesicht anschaut, eben alles gleichermaßen wichtig ist und immer wieder neue Konstellationen gebildet werden können, also die Nase und das Auge und der Zusammenhang, was das für einen Sinn ergibt, das kann man letztlich durch eine chronologische Beschreibung in sprachlicher Form also kaum verwenden. Ja, also ein Zollbeamter würde niemals jetzt aufgrund einer Personenbeschreibung jetzt darauf schließen, ob Sie das jetzt wirklich sind. Wenn er aber das Foto sieht zu Ihrem Gesicht, dann kann er relativ schnell klar machen, ja, das ist jetzt die Person, die hier einreisen will. Ne? Insofern, also entziehen sich bestimmte Phänomene entziehen sich eben einer rein diskursiven Beschreibung. Ja, und hier die präsentative Symbolik, das ist eben die Symbolik des Bildes, der Bilder, die natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang stehen. Hier wieder ein Bild von Magritte, wo er ein Bild in einem Bild präsentiert. Also ein Bild von einer Landschaft steht in einem Bild vom Fenster und komischerweise deckt sich das irgendwie. Die Frage ist, wenn man jetzt das eine Bild wegnimmt, was ist dahinter zu sehen? Das Ganze ist aber nochmal wiederum ein Bild, was Sie jetzt sehen. Sie sehen ein Bild von einem Bild von einem Bild. Bilder bestehen aus einzelnen Elementen, jedoch sind diese nicht unabhängig und ergeben nur im Kontext einen Sinn. Also das Wort wäre zum Beispiel jetzt schon, also Wörter geben für sich genommen einen Sinn. Bildelemente ergeben für sich im Prinzip wenig Sinn. Bilder sind präsentativ und müssen eben gleichzeitig unterschiedlichste Dinge eben in einer bestimmten Konstellation eben abbilden. Die Licht- und Schattenflächen, aus denen ein Porträt besteht, haben in sich zum Beispiel keine Bedeutung. Ja, der Schatten an sich hat noch keine Bedeutung, aber in einer bestimmten Bildkonfiguration hat der Schatten eben eine Bedeutung. Eine isolierte Betrachtung würde sie lediglich als Kleckse erscheinen lassen. Und doch sind die getreue Darstellung visueller Elemente und doch sind sie getreue Darstellungen visueller Elemente, die den visuellen Gegenstand eben bilden. Also die ganzen Kleckse ergeben halt in dieser Konfiguration eben einen ganz bestimmten Sinn, aber nur in dieser Konfiguration. Ansonsten wären bestimmte Farbelemente aus einem Gesicht zum Beispiel eben nur ein Klecks. Genau. Und aus diesem Grund, hatte ich gerade schon gesagt, kann die Übereinstimmung zwischen einem Wortbild und einem sichtbaren Gegenstand niemals so eng sein wie die zwischen dem Gegenstand und seiner Fotografie. Was folgt daraus? Sprache ist nicht ungeeignet, um ästhetische Wahrnehmung zu verarbeiten. Ihr Verfahren ist jedoch ein distanzierteres, da sie mit unabhängigen Bedeutungsträgern operiert, die schon in sich eine vom Kontext unabhängige Assoziation hervorrufen können. Also wenn ich ganz etwas in Sprache ausdrücke, entferne ich mich schon. Ich bilde einen Begriff, der sich dann vom Gegenstand schon recht weit entfernt hat. hat in sich auch schon Bedeutung, ohne dass ich den Gegenstand direkt benennen muss. Ja? Also ich kann das Wort grün sagen und grün kann alles Mögliche sein, hat aber eine Bedeutung. Es kann das Grün sein dieses Mobiliars, es kann auch das Grün sein eines Baumes und das Grün eines Frosches. Ja, und jedes Grün ist grün, gleichzeitig es hat sich natürlich trotzdem von dem spezifischen Grün eines bestimmten Gegenstandes schon entfernt, hat für sich aber eben eine Bedeutung. Im Bild lässt sich ein Gegenstand viel konkreter festlegen, also bei einem Passbild. Und darüber hinaus können Bedeutungen dargestellt werden, die dann nicht mehr kommunikabel sind, die ich also nicht mehr in dem Sinne in einen Text überführen kann, in dieser Einzigartigkeit. Bildnerische Symbole verarbeiten Erfahrungen unmittelbar und sind in ihrer Auslegung offen, da sie nicht den Anspruch erheben, Logisches zu bezeichnen, auf das sprachliche Zeichen eben nicht verzichten können, wenn ich damit etwas aussagen will. Sprache verarbeitet distanzierend den ästhetischen Wahrnehmungsprozess und verknüpft ihn mit Vorerfahrungen, wobei eine Bewertung stattfindet. Also wenn ich über etwas sprachlich ausdrücke, habe ich schon eine gewisse Abstraktion vorgenommen. Ich verarbeite sehr distanziert den Prozess und verknüpfe ihn eben auch gleichzeitig mit den Vorerfahrungen, zum Beispiel der Farbe Grün. Ich sage, der Stuhl ist grün. Spiele ich auf die gesamten Vorerfahrungen über grüne Gegenstände eben an und habe dann dadurch halt die Beschreibung des Stuhls, die Erfahrung des Stuhls eben auf eine bestimmte abstrakte Ebene gehoben. Wenn ich den Stuhl natürlich jetzt male, diesen Stuhl, dann kann ich natürlich viel konkreter diesen einzelnen Stuhl, die Erfahrung dieses konkreten Stuhles eben also aussagen, ohne dass ich mich davon schon stark distanzieren muss. Gut, das sollte für heute reichen. Nächste Woche gibt es einen kleinen Nachtrag dazu. Vielen Dank.